Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ja, diese Echtzeit fragt, wie weit gehen wir? Eine Frage, die wir uns bei den Einschränkungen im Alltag jetzt bestimmt alle irgendwie stellen. Wie streng halten wir uns an die Regeln? Gehen wir vielleicht sogar zu weit? Wir haben Geschichten recherchiert und interessante Gesprächsgäste ausfindig gemacht, die sich in ihrem Alltag unabhängig von der Corona-Pandemie diese Frage stellen oder in Grenzbereichen an der Schwelle, zu weit zu gehen, agieren. Wie weit gehen wir beispielsweise, um uns fortzupflanzen, eine Familie zu gründen? Eine Überlegung, die alle Menschen mehr oder weniger beschäftigt hat oder beschäftigen wird. Wir blicken da jetzt nach Israel. Das Kinderkriegen hat dort einen hohen Stellenwert. Pro Frau werden durchschnittlich 3,1 Kinder geboren, mehr als in jedem anderen westlichen Land. Methoden der künstlichen Befruchtung sind üblich und staatlich subventioniert. Wir sprechen jetzt mit der Anwältin Irit Rosenblum, die sich dafür einsetzt, dass auch bereits verstorbene Kinder in die Welt setzen können. Etwa 100 Kinder sind in Israel bereits postmortal gezeugt worden. Nachkommen von Kranken, Soldaten oder Unfallopfern. Wir erreichen Irit Rosenblum in Tel Aviv. Hallo, Frau Rosenblum.
Hello.
Hello.
Everybody.
Mit Ihrer Organisation New Family setzen Sie sich als Anwältin dafür ein, dass möglichst viele Menschen in Israel Kinder bekommen können. Haben alle Menschen eigentlich das Recht auf Nachkommen, auch die bereits Verstorbenen?
Everyone has a right to have a family. The dead are dead already.
Jeder hat das Recht auf Familie. Die Toten sind bereits tot, aber sie hinterlassen Familien und manchmal ein biologisches Testament, in dem sie den Wunsch äußern, dass man sie nicht vergisst und sie fortbestehen wollen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht zulassen sollten. Alle profitieren davon. Die Toten, weil wir sie durch die Kinder am Leben halten, die trauernden Eltern der Verstorbenen, weil wir ihrem Leben wieder Sinn geben, und die potenziellen Mütter, die das Kind zur Welt bringen, weil sie und das Kind wissen, wer die Vorfahren sind und seine Wurzeln, seine Geschichte kennen.
Wie darf man sich das vorstellen? Menschen spenden vor dem Tod Sperma oder Eizellen oder die Verwandten sorgen dafür, dass ihnen nach dem Tod noch etwas entnommen wird?
Das kommt darauf an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich ist es am besten, wenn man zu Lebzeiten Sperma oder Eizellen einfrieren lässt. Menschen, die wissen, dass sie in gefährliche Situationen geraten könnten, zum Beispiel Soldaten machen das, aber auch schwer Kranke. Andere schreiben ihren Wunsch auf. Ich versuche, die Menschen in Israel ja dazu zu ermutigen, das in einem biologischen Testament festzuhalten. Dann können noch bis zu 72 Stunden nach dem Tod Sperma oder Eizellen entnommen werden. So lange sind sie überlebensfähig. Aber wir sollten nicht zu lange warten.
Sie, Frau Rosenblum, Sie haben einige der Familien vertreten, die unbedingt wollten, dass ihre verstorbenen Söhne, Töchter noch Kinder bekommen. Welche Geschichten stecken eigentlich dahinter?
I have great stories about a family that lost her son in a car accident.
Es gibt eine wahnsinnige Geschichte über eine Familie, die einen ihrer Söhne bei einem Autounfall verlor. Der zweite Sohn war bei dem Unfall dabei und bat die Rettungskräfte inständig, dem verstorbenen Sperma zu entnehmen, weil er wusste, dass sein Bruder sich unbedingt Nachkommen wünschte. Sie weigerten sich aber. Und 6 Monate später starb tragischerweise plötzlich auch er, der zweite Sohn. Hinter diesen Geschichten verbirgt sich unglaubliches Leid. Die Eltern der beiden Söhne wussten, dieses Mal müssen wir Sperma extrahieren lassen und haben das veranlasst. Jetzt kämpfen sie vor Gericht für den zweiten Sohn.
Mit der Anwältin Irit Rosenblum spreche ich hier in der Echtzeit über die Frage, wie weit wir gehen. Was denken Sie, was motiviert die Angehörigen eigentlich, diesen langen Kampf, der dann auch vor Gericht sehr lange durchgezogen wird, was motiviert die dazu? Das dauert ja zum Teil jahrelang.
It doesn't matter the time. What is matter is the possibility to fulfill the last will and to continue.
Der Zeitfaktor ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, den letzten Wunsch des eigenen Kindes zu erfüllen und für das Fortbestehen der Familie zu sorgen. Manchmal braucht es auch länger, weil die Familie sich erst noch mit dieser Idee auseinandersetzen muss. Dann wird jeder einzelne Fall vom Gericht geprüft. Das Gericht gibt vor, dass nach dem Tod des Angehörigen mindestens ein Jahr vergehen muss, bevor der gesamte Prozess ins Rollen kommt. Und dass die Eltern und die potenzielle zukünftige Mutter sich mit einer Sozialarbeiterin treffen müssen. Sie bereitet die Beteiligten auf die neue Situation vor, spricht mögliche Konflikte an und versucht herauszufinden, ob alle für diesen Prozess bereit sind.
Oft sind es ja die Eltern der Verstorbenen, die dafür kämpfen, dass eben diese Verstorbenen noch Kinder in die Welt setzen können. Sie suchen dann auch die Familien oder Frauen aus. Das heißt, sie treffen die Wahl.
It goes like in normal life. When you are choosing your groom or bride,
das ist wie im normalen Leben, wenn du dir deine zukünftige Ehefrau oder den Ehemann aussuchst. Es muss einfach passen. Also treffen sich die Eltern der Verstorbenen mit Kandidatinnen und suchen eine Frau aus.
Die Eltern des Verstorbenen treffen dann die Wahl und der eigentliche Vater in dem Fall eigentlich nicht.
Es ist aber nicht so, dass die Eltern der Verstorbenen und die potenziellen Mütter zusammen leben. Die Frauen sind komplett unabhängig und erziehen auch die Kinder alleine. Sie können auch in ein anderes Land ziehen, wenn sie das wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Eltern der Verstorbenen nur Großeltern sein werden, nichts anderes.
Haben denn die Frauen, also diese künftigen Mütter, die Interesse zeigen, ja, an so einer Aufgabe, denn gar keine Bedenken, ein Kind von einem Toten zu bekommen?
Of course not, because nobody forced her.
Natürlich nicht. Niemand hat sie dazu gezwungen. Die meisten Frauen sind Ende 30 oder Anfang 40. Viele sind Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die gerne eine Familie aufbauen wollen. Und die einzige Möglichkeit, Sperma von einem Spender zu bekommen, dessen Identität sie kennen dürfen, ist dieser Weg. Aber sie dürfen auch die Familie des Spenders kennenlernen und haben dann zusätzliche Großeltern, Onkel und Tanten. Und sie kennen den familiären Hintergrund ihres Kindes. Das ist sehr wichtig.
Es ist also eine Möglichkeit, vor allem auch für unkonventionelle Familienkonstellationen Kinder zu bekommen. Eine sehr komplexe Situation. Wieso ist es Ihnen so wichtig, diese Menschen als Anwältin zu vertreten? Was motiviert Sie eigentlich dazu?
I believe my family history is also part of it as a second generation.
Das hat sicherlich mit meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Vorfahren sind Holocaust-Überlebende. Der Tod hält uns nicht ab. Wir kämpfen gegen ihn an und sorgen für das Fortbestehen des Lebens.
Was sagen Sie eigentlich den Menschen, die meinen, dass sie mit dem, was Sie unterstützen, zu weit gehen und dafür plädieren, anzunehmen, dass das Leben eben endlich ist und damit auch unsere Reproduktion?
We don't have to accept anything. Who says we have to accept? Are they God or what?
Wir müssen gar nichts akzeptieren. Wer sagt, dass wir das tun müssen? Sind diese Menschen Gott? Wenn wir die Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, nach dem Tod Kinder in die Welt zu setzen, dann können wir das auch machen. Wir zwingen ja niemanden. Aber es ist unmoralisch zu sagen, dass Menschen, die den Wunsch, die Möglichkeit und den Willen haben, das nicht tun dürfen, weil wir das Ende akzeptieren müssen. Wir müssen gar nichts tun.
Thank you so much. Stay healthy and good luck to you.
Thank you, you too.